Ja, ich möchte euch heute was über Hoffnung und Rettung erzählen. Und dazu erzähle ich euch erstmal ein paar Kurzgeschichten, bevor ich intensiv auf die biblische Geschichte eingehe. Wobei die Kurzgeschichte auch biblische Geschichte sind. Ich erzähle sie mit offenem Ausgang. Die Geschichte 1. Da hörte Jochabed es wieder, das Schreien außerhalb ihres Hauses, das eines kleinen Jungen, der von Soldaten des Pharao aus dem Haus getragen wurde. Da das Schreien, das laut Weinen der Mutter, das Protestieren des Vaters, der durch die gezückten Speere zurückgehalten wurde. Sie wusste, sie würden das Baby, das männlich sein musste, in den Nil werfen und dort würde es ertrinken. Das Volk Israel war dem Pharao zu groß geworden. Er hatte Angst, diese könnten sein Land einnehmen und ihm die Macht streitig machen. Deshalb überlegte er sich mit seinen Beratern, wir müssen sie klein halten, wir beuten ihre Arbeitskraft aus, dann werden sie sich nicht noch mehr vermehren können. Und das taten sie. Sie mussten Lehmziegel herstellen für die Bauten des Pharao. Aber das Volk wuchs weiter. Da sagte er zu den Hebammen der Israeliten, wenn es ein Junge ist, bringt ihn bei der Geburt um. Wenn es ein Mädchen ist, könnt ihr es leben lassen. Denn die Israeliten heirateten nur innerhalb ihres Volkes. Und wenn es nur noch Mädchen gab, dann war es innerhalb einer Generation das Problem Israel gelöst. Auch Jochabed, die aus dem Stamm Levi war, hatte ihren Neffen Amram, der älter als sie war, geheiratet. Wer das jetzt komisch findet, in Deutschland darf man das auch. Da darf der Neffe seine Tante heiraten. Auch aber die Hebammen töteten die Jungs der Israeliten nicht. Und als sie der Pharao zur Rede stellte, sagten die israelitischen Frauen, sind stärker als die ägyptischen. Wenn wir ankommen, sind die Kinder schon auf der Welt. Was muss sich da der Pharao noch mehr gefürchtet haben? Und so befahl er also seinem Volk, sie sollen die Jungs der Israeliten nach der Geburt töten, die Mädchen leben lassen. Und Jochabed wusste, draußen tuschelten schon die Nachbarn. Es ist jetzt schon 3 Monate her, dass die Jochabed im Kindsbett liegt. Das dauert doch 8 Wochen. Da stimmt doch was nicht. Nicht mehr lange, dann wären die Soldaten auch bei ihr. Gab es Hoffnung? Geschichte 2. Es war Nacht in Bethlehem geworden. Josef kauerte sich neben Maria und dem Neugeborenen im Strohbett. Was waren das für Tage und Wochen gewesen? Erst die Nachricht, dass Maria seine Verlobte schwanger ist. Nicht von ihm. Er wollte nicht, dass sie gesteinigt wird und wollte sich klammheimlich aus dem Staub machen. Dann dieser Engel mit der Ankündigung, das Kind sei von Gott und er solle Maria zu sich nehmen. Dann die Reise nach Bethlehem, seine Geburtsstadt mit der hochschwangeren Maria, die Geburt im Stall, den Hirten und den weisen Männern aus dem Morgenland. Die Beschneidung hatte auch schon stattgefunden. Was würde jetzt kommen? Erstmal das Wochenbett hinter sich bringen und dann zurück nach Nazareth. Er schlief ein. Plötzlich stand wieder ein Engel vor ihm und weckte ihn auf. Josef, steh auf, nimm Maria und das Kind und flieh mit ihnen nach Ägypten, denn der Pharao will es töten. Nee, nicht der Pharao, der Herodes, genau. Josef glaubte, was der Engel ihm sagte. Er weckte Maria und erzählte ihr alles. Da nahm Maria das Kind noch in der Nacht, stillte es, wickelte es und packte es, und sie packten den Esel und zogen nach Ägypten. Würden sie dem König entkommen? Gab es Hoffnung? Geschichte 3. Als im letzten Jahr unser Enkelkind Ferdinand geboren wurde, sah zuerst alles gut aus. Jasmin, unsere Tochter, kam aus dem Krankenhaus in Riesa nach Hause. Doch dann entwickelte Ferdinand Fieber. Die Nabelschnur hatte sich entzündet, er bekam eine Blutvergiftung. Das Fieber stieg, nicht mehr stillen können, die Nahrung erhielt er über eine Nasensonde, Infusionen wurden gelegt. Die Tage vergingen, das Fieber stieg weiter. Von der Intensivstation kam er auf eine eigene Intensivstation, in ein eigenes Zimmer. Hier wurde das Bett auf 34 Grad heruntergekühlt und unter dem Bett kamen Kühlakkus, damit überhaupt das Antibiotika im Körper anschlagen konnte. Alles war nicht mehr sicher, weil der Körper zu heiß war. Gab es Hoffnung? Ähnliche Geschichte erlebt ihr gerade auch. Geschichten aus dem Leben zeigt uns hier die Bibel. Geschichten, die in großen Krisenzeiten stattfinden. Und Parallelen im Leben der Mütter von Jochabed und Maria. Was sind das für grausame Geschichten? Kindermorde in Massen und Versuche von Völkerauslöschungen. Wir leben selbst in einem Land, welches versucht hat, das Volk Israel auszulöschen. Aber weder zu Zeiten von Pharao oder des Nazi-Regimes ist dies einem Volk gelungen. Hören wir zuerst auf den Bibeltext rund um die Geschichte von Jochabed. Da dürft ihr jetzt aufschlagen, wenn ihr wollt. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Zweiter Buch Mose, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Zu jener Zeit heiratete ein Mann vom Stamm Levi eine Frau aus demselben Stamm. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Als sie sah, dass es ein gesunder, schöner Junge war, hielt sie ihn 3 Monate lang versteckt. Doch schließlich konnte sie ihn nicht mehr verbergen. Sie nahm einen Korb aus Schilfrohr und dichtete ihn mit Erdharz und Pech ab. Dann legte sie das Kind hinein und setzte es im Schilf am Nilufer aus. Die Schwestern des Jungen blieben in einiger Entfernung stehen, um zu beobachten, was mit ihm geschehen würde. Irgendwann kam die Tochter des Pharao zum Baden an den Fluss. Ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her und warteten. Plötzlich entdeckte die Tochter des Pharaos den Korb im Schilf. Sie schickte eine Dienerin hin und ließ ihn holen. Als sie den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin liegen. Sie bekam Mitleid und sagte, das ist bestimmt eins von den hebräischen Kindern. Da ging die Schwester des Jungen zu ihr und erzählte, ich kenne eine hebräische Frau, die gerade stillt. Soll ich sie rufen? Dann kann sie das Kind für dich stillen. Ja, ruf sie her, antwortete die Tochter des Pharao. Und so lief das Mädchen los und holte ihre Mutter. Die Tochter des Pharaos forderte die Frau auf, nimm dieses Kind mit und still es für mich. Ich werde dich dafür bezahlen. Da nahm die Frau ihren Sohn wieder zu sich und stillte ihn. Als der Junge größer wurde, brachte sie ihn zur Tochter des Pharaos, die ihn als ihren eigenen Sohn annahm. Ich habe ihn aus dem Wasser geholt, sagte sie, und darum nannte sie ihn Mose, herausgezogen. Wer waren jetzt diese Eltern von Mose? Im 4. Mose 26, 58, da finde mir, die sind die Geschlechter Levis, das Geschlecht der Libniter, das Geschlecht der Heporiter, das Geschlecht der Machliter, das Geschlecht der Muschiter und das Geschlecht der Korachiter. Kehat aber zeugte Amram. und Amrams Frau hieß Jochabet, die Tochter, eine Tochter Levis, die ihm geboren wurde in Ägypten. Und sie gebar dem Amram Aaron und Mose und ihre Schwester Mirjam. Also die Jochabet, die hatte schon zwei Kinder, bevor der Mose geboren wurde. Die Mirjam, die war ungefähr 7 Jahre alt, der Aaron war 3 Jahre alt. Und der Pharao, der damals regiert hat, das war Ramses II. Der Ramses II., der hat insgesamt 66 Jahre lang regiert. Es war der längste regierende Pharao, den es überhaupt gab. Es war der Pharao, der der größte Baumeister von allen Pharaonen war. Er hat nicht die Cheops-Pyramide gebaut, aber er hat ganz viele Tempel und ganz viele Dinge, die man heute noch bestaunt und anguckt in Ägypten. Also ganz, ganz viele Gebäude. Abu Simbel, Tempel von Karnak, Luxor. Ich alles von ihm gebaut in der Zeit. Und dieses große Volk der Israeliten zu versklaven und dann für den Bau heranzuziehen, das kam ihm gerade recht. Wie hätte er sonst dieses Ganze bauen sollen? Aber anders als die anderen Völker, die wo es versklavt hatte, wohnte die Israeliten jetzt ja schon 400 Jahre in Ägypten, in seinem Land. Die betriebe Viehzucht und das beste Weideland in Ägypten hat ihnen gehört, es war ihnen versprochen worden. Und deshalb schwankte auch die Angst mit, die könnte irgendwann mein Land übernehmen, wenn die so weiter wachsen. Diese Angst, welche Mächtige habe und deren Auswirkung auf die Welt, erlebe mir heute auch immer noch. Je mehr Macht jemand hat, desto mehr scheint er sich abzusichern, dass ihm diese nicht mehr genommen werden kann. Warum die Angst von Putin vor der NATO, um dann einen Krieg mit der Ukraine zu beginnen? Öl und Rohstoffe werden knapp. Wie kann ich mir meinen Nachschub sichern? Make America great. Der Rest der Welt soll schauen, wo er bleibt. Macht uns das selber unsicher? Wo sind unsere persönlichen Ängste? Krankheit von Kindern, von Enkelkindern oder selber? Unerträglicher Druck, der krank macht. Was ist es? Und gibt es für uns Hoffnung? Zurück zu der Jochabet. Da war sie also wieder schwanger und bekam einen Sohn. Jochabet wird schwanger. In eine Welt hinein, in der es hieß, wenn das Kind ein Junge ist, wird es getötet. Wurde sie jetzt einfach schwanger, weil es damals eben so üblich war? Frauen waren zum Kinderbekommen da, Punkt und Schluss. Hatte der Amram denn gar keine Verantwortung? Kann man das nicht anders planen? Naja, wir wissen, wie lange dieser Pharao an der Macht war. 66 Regierungsjahre. Da ich nicht so erwarte, dass sich da so schnell was ändert an dem Befehl. Das sind 3 Generationen. Wusste sie zu dem Zeitpunkt nicht, dass der so lange regiert? Aber es wäre so gekommen. Also tat sie das Einzige, was sie tun konnten. Sie hoffte und glaubte, dass es Gott schon gut machen würde bei ihnen. Bekannte von uns, im Alter von unseren Kindern, eher ich bei der Polizei, die sage, sie werde nie Kinder bekommen. In dieser Welt, bei dem, was sie sehe in Familie, werde sie keine Kinder setzen. Da habe sie Erlebnisse gesehen, die dazu führten. Ängste und Sorge, die man mit sich selbst und ungeborene Kinder nicht zumuten möchte. Man kann diese Sicht haben. Ich be- und verurteile das gar nicht. Das sind Lebensfakte, die bei Menschen auch treffen. Aber mir selber gefällt und auch meiner Frau, und ich habe uns da immer gehalten, ein anderer Satz in unserem Leben. Der wird Martin Luther zugeschrieben. Ihr kennt ihn bestimmt auch. Und wenn morgen die Welt unterginge, dann würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Wir sind froh um unsere vier Kinder, wir sind froh um unsere Enkelkinder. Da setze mir unsere Hoffnung drauf. Warum es jetzt hier heißt in diesem Text? Als sie sahen, dass es ein gesunder, schöner Junge war, hielten sie ihn drei Monate lang versteckt. Eine genaue Antwort kann ich euch da nicht geben. Es kann ja zum einen sein, wenn ein Neffe eine Tante heiratet, diese enge Verwandtschaft führt zum Gendefekt, könnte ja sein. Aber hätte sie dann zugelassen, dass man das Kind in den Nil wirft? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass man 3 Monate lang ein Kind verbergen kann, weil es nach 3 Monaten mehr und lauter schreit als nach der Geburt. Dem kann ich auch nicht zustimmen. Wir haben 4 Kinder bekommen und das Schreien war immer kräftezehrend. Aber ich glaube, es ist auch gar nicht so wichtig, danach zu forschen, sondern viel wichtiger ist, was in Hebräer 11, 23 über die Eltern von Mose steht. In Hebräer 11, 23 steht nämlich, aufgrund ihres Glaubens hielten die Eltern Mose 3 Monate lang versteckt, denn sie sahen, dass es ein sehr schönes Kind war und sie fürchteten den Befehl des Pharao nicht. Als der Maria vom Engel angekündigt wurde, sie würde vom Heiligen Geist schwanger werden, da hat sie zum Schluss gesagt, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und als die Hirte da gewesen waren, da nimmt die Maria es so an, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Maria konnte das durch ihren Glauben. Stellt sich doch die Frage, was ich das für ein Glaube, wo die Maria und die Jochabet hatten. Ich denke, ich habe mal in den Talmud geguckt, in das Glaubensbekenntnis vom jüdischen Volk. Und ich will euch das mal vorlesen, was da steht in der Schma Israel. Höre Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr ist einzig. Gepriesen sei Gottes ruhmreiche Herrschaft immer und ewig. Darum sollst du den Ewigen, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Kindern erzählen. Du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt. Und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um dein Handgelenk binden. Sie sollen als Merkzeichen sein auf deiner Stirn. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und in deine Tore schreiben. Von Anfang an, von Kindesbeinen an, waren diese Worte, das Erleben und das Leben von Maria und von Jochabet mit Geschichten und mit Gebeten erfüllt. Von Anfang an. Und das ist der Glaube, den die beide hatte. Von Anfang an, von Kindesbeinen an, unseren Kindern, und wenn wir keine eigene haben, unsere Nichten und Neffen oder Kindern im Kinderkreis, in der Jungschar, im Religionsunterricht, und in weitere Gruppe Geschichte von der Bibel zu erzählen. Das Erlebe und das Leben um uns herum mit Geschichten und Gebeten zu füllen. Diesen Glauben, den dürfen auch mir weitergeben. Vor kurzem war Kindermissionsfest. Es waren viele Kinder in Liebezell. Es war ja jetzt auch Pfingstfest. Aber da kann man einfach auch dran denken, dass doch einfach bei deinen Kindern oder beim Pfingstjugendtreffer in Eidlingen, wo wohl auch 10.000 Jugendliche waren, auch für die kann man beten, dass einfach Gottes Geist durchdringt bei ihnen und hier was bewirkt. Wenn wir jetzt auf die Worte von Hebräer 11, Verse 1 bis 3 hören, dann können wir es vielleicht auch besser verstehen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist und alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Und dann kommt eine ganze Aufzählung von Menschen, unter anderem die Jochabed und ihr Mann Amram, die durch den Glauben Zuversicht hatten. Und dann zum Schluss von dem Kapitel, da heißt dann ab Vers 39, diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht die Verheißung erlangt, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Wir erkennen also, Gott schreibt Geschichte mit uns Menschen, mit seinem Volk Israel, aber auch mit allen anderen Menschen auf der Welt. Und er hat noch etwas Besseres für dich und mich. Er will, dass du persönlich Teil seiner Geschichte mit ihm und mit uns Menschen bleibst oder wirst. Ihr seid Teil dieser Gemeinde hier. Und er baut dich hier ein, weil er dich hier besonders segnen und dir begegnen will. Wenn Gott dich ansieht und sagt, du bist wunderschön gemacht, ich hab dich lieb, du bist mein Kind, dann höre nicht auf die Stimme der Welt, die dir etwas anderes sage. Meine Tochter, mein Sohn, ich hab dich so lieb, dass ich meinen eigenen Sohn Jesus Christus hier in diese Welt gesandt habe. Er, der alles geschaffen hat in meinem Namen, er bringt dich durch seinen Kreuzestod und seine Auferstehung zurück in die Gemeinschaft mit mir. Sei mein Erbe, sei mein Kind, lebe und begegne mir, gerade wenn Lebenskrisen bei dir sind. Sei dir sicher, ich bin bei dir. In diesem Vers steht, ohne uns, ohne dich, fehlt etwas zur Vollendung seiner Herrlichkeit. So wichtig bist du, Gott. Das muss man sich mal vorstellen. Ohne dich fehlt etwas zu seiner Vollendung, seiner Herrlichkeit. Gott schreibt mit uns Geschichte. Wahrscheinlich wird keiner von uns ein Mose, der Volk aus der Sklaverei führt. Und ganz sicher wird keiner von uns die ganze Welt retten können, wie Jesus Christus. Aber auch dir und mir hat Jesus folgenden Auftrag gegeben, Matthäus 28. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Bis an der Weltende. Jesus ist uns ganz nahe. Oft habe ich das schon erlebt, wenn mich Verzweiflung gepackt hat. Wenn ich im Gebet zu ihm kam und ich habe auch Zeit erlebt, da konnte ich nicht mehr beten und andere haben das für mich gemacht. Auch Jasmin und Ferdinand haben das erlebt. Er ist inzwischen 11 Monate alt. Es kommen andere Dinge im Leben, die schwierig sind, wie Neurodermitis. Oder was halt das Leben so mit sich bringt. Aber alles dürfen wir ihm ganz nah an sein Herz legen. Er ist bei uns. Normal betet ihr jetzt das Vaterunser. Ich wollte mit euch gern das Glaubensbekenntnis sprechen. Sollen wir beides machen? Oder? Ja. Okay. Also ich würde gerne, vielleicht können wir aufstehen und zusammen das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung, das ewige Leben. Amen. Ja, lieber Herr, danke dafür, dass du da bist, dass du uns begleitest, dass wir einfach auch wissen, du stehst zu unserer Seite in alle Dinge, auch in schwere Tage. Danke dafür, dass wir uns dich verlassen dürfen, dass du einfach auch zum Ziel führst. So führ uns jetzt einfach auch die kommenden Tage, ganz besonders auch Familie Pfaff, und einfach danke dafür, dass du da bist. Und so segne du und bewahre du. Amen.